Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast des NWB Verlags. Heute haben wir folgende Zusammensetzung. Die Nadja Altenburg ist heute aus Lissabon dabei, Florian Holle aus Fürstenwalde und ich sitze heute in Schleswig. Eva Oertel lässt alle herzlich grüßen. Wir haben heute folgendes Thema. Deutschland als attraktiver Standort für Arbeitnehmer. Wir wollen über den aktuellen Haushaltskompromiss sprechen und dafür haben wir eingeladen und vielen Dank, dass Sie dabei sind, Katja Hessel, seit Dezember 2021 parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, herzlich willkommen, Frau Hessel. Ich darf Sie vorstellen heute. Sie haben 1991 Abitur am Johannes-Scharrer-Gymnasium in Nürnberg gemacht, anschließend in Erlangen Rechtswissenschaften studiert. Das zweite Staatsexamen haben Sie 1998 abgelegt und waren dann Rechtsanwältin und sind der FDP beigetreten. Seit 2002 sind Sie auch Steuerberaterin, das heißt, Sie wissen auch, wovon Sie sprechen. Und waren dann Partnerin bei der Sozietät Hessel Engelhardt Schoderer in Nürnberg. Sie haben sich als Mitglied des Kreistags Nürnberger Land von 2002 bis 2007 engagiert und waren dann von 2008 bis 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags und Mitglied der Bayerischen Staatsregierung als Staatssekretärin für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie. Seit 2017 sind Sie nun schon Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2017 ebenfalls auch Mitglied im Ausschuss für Finanzen und seit 2020 bis 2021 in der Funktion der Vorsitzenden des Finanzausschusses. Seit Dezember 2021 sind Sie nun als parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen tätig. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, bei uns zu sein.
Ich freue mich auch wirklich sehr, auf das Steuerquartett und ein Teil dieses Quartetts heute sein zu dürfen.
Man merkt tatsächlich auch in Schleswig, der Sommer hat begonnen. Die Sonne scheint, was ehrlich, doch hier ist es auch manchmal. Ich kriege Ärger beim Schwiegervater, ich höre auf damit mit dem Wetter. Die Sommerpause hat auch im Parlament begonnen. Die Frage ist aber tatsächlich von uns, gibt es eine Sommerpause auch für eine parlamentarische Staatssekretärin?
Es gibt auch eine Sommerpause für eine parlamentarische Staatssekretärin. Also auch ich fahre Anfang August 2 Wochen in den Urlaub und lasse dann auch mal die Seele baumeln. Ein bisschen jenseits vom Steuerrecht.
Urlaub jenseits vom Steuerrecht, also weder Steueroase noch Hochsteuerland. Oder wo treibt es Sie hin, Frau Hessel?
Ach, ganz klassisch, mich treibt es ins Nachbarland. Ich fahre in die Provence und lasse wirklich nur ein bisschen Seele baumeln und guck mal, wie das denn so ist bei Einkaufspreisen und Lebensmittelpreisen in den Sullen, großen Supermärkten in Frankreich. Nein, ich freue mich auf die 2 Wochen Zeit und auf das Krafttanken, aber auch für den Herbst, weil ich befürchte, das wird auch notwendig sein.
Unser Aufnahmeleiter Falk hat in der Vorbesprechung gesagt, ganz nach Wim Wenders Urlaub, endlich in Ruhe arbeiten. Nun gut, so soll es nicht werden. Wir wollen sprechen über Steuerpolitik. Und als wir uns die Idee kamen, Sie einzuladen, Frau Hesse, ging es insbesondere um die Wachstumsinitiative vom 5.7. Aber es ist ja noch ein Stück weit mehr passiert in Vorbereitung oder Start der Sommerpause, nämlich es gab ein Jahressteuergesetz 2, wo über die Steuerklassen 3-5 jetzt diskutiert wurde oder das Existenzminimum und der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag angepasst wird und auch nationale Steuergestaltungen drinstehen. Da hat, glaube ich, Matthias nachher nochmal eine Frage. Und zudem gab es auch noch die Expertenkommission, die ihre Abschlussberichte vorgelegt hat und wie haben Sie das, glaube ich, gesagt, Frau Hesse, das ist die Sommerlektüre, weil derjenige, der noch kein Buch gefunden hat und auch nicht mit der Biografie von Wolfgang Schäuble oder den Erinnerungen von Wolfgang Schäuble glücklich wird, der könnte in diese circa 400 Seiten reinschauen. Da gibt es einiges, was sich diese Kommissionen überlegt haben und auch da wollen wir nochmal eine Rückfrage stellen. Aber Kern unserer heutigen Aufnahme soll eigentlich diese Wachstumsinitiative vom 5.7.24 sein, die Bundeskanzler Scholz, Habeck und Lindner eben zur Einigung auf einen Haushalt für das Jahr 2025, der ja jetzt, glaube ich, nach dem Kabinettsbeschluss zum Bundestag geht, vorgestellt haben. Und eben diese PK wurde begleitet durch wiederum ein Papier, in dem Fall waren es nur 31 Seiten, also ein Stück weit leichter bekömmlich als das, was die Expertenkommission, ob das leichter bekömmlich ist, weil in dem Umfang, man darf es nicht nur auf den Umfang abstellen, na gut. Aber mit 49 Einzelpunkten und da sind auch einige steuerliche dabei. Ich will die nur kurz erwähnen, bevor wir dann zu dem kommen, was uns heute schwerpunktmäßig beschäftigen soll. Die Verbesserung der Abschreibungsbedingungen durch Verlängerung der degressiven AFA bis 2028, vorher war das so ein sehr enger Zeitrahmen, glaube ich, und die Anhebung des Satzes auf immerhin 25%. Vereinfachungen sollen bringen die Poolabschreibungen, nämlich dadurch, dass man die maximale Anschaffungskostenhöhe auf bis zu 5.000 Euro überlegt anzuheben. Ausweitung der Forschungszulage. Hier maximale Zulage auf 3 Millionen ist der Gedanke und für KMU sogar auf 4,2 Millionen. Natürlich Anpassung Grundfreibetrag, das haben wir schon, habe ich schon erwähnt, dass das mit dem Jahressteuergesetz 2 passieren soll. Die E-Mobilität, die ja vielleicht so ein bisschen schwächelt, soll gefördert werden, indem die Bruttolistenpreis für Vollstromer, glaube ich, auf 95% hochgesetzt werden sollen und auch eine Sonder-AFA für Anschaffungen seit 1.7.24. Wer also schon gekauft hat seit 1.7.24, könnte dann, wenn es in einem Gesetz steht, auch in den Genuss dieser Regelung kommen. Da lese ich so ein bisschen die FDP raus, eine Gleichstellung von ausschließlich E-Fuels betriebenen Fahrzeugen. Nun gut, dann findet sich auch in diesem Papier was zu den Expertenkommissionen, da kommen wir nachher zu, diese Überlegung Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit für Mehrarbeit, insbesondere Überstunden und Erhöhung der Arbeitszeit, wenn man bislang in Teilzeit war. Und zu guter Letzt der Punkt, der uns beschäftigt und der ja sowohl medial, ich glaube die Bild-Zeitung hat das auch mehrfach aufgegriffen, aber auch insbesondere auf LinkedIn gab es da sehr viele Beiträge und dann eben auch der Grund war, warum wir gedacht haben, da müssen wir was zu machen. Ich lese das mal vor. Arbeitsaufnahme in Deutschland soll steuerlich begünstigen. Um Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte zu machen, wird die Bundesregierung zudem steuerliche Anreize für die Arbeitsaufnahme in Deutschland einführen. Dazu können neu zugewanderte Fachkräfte in den ersten 3 Jahren 30%, 20% und 10% vom Bruttoarbeitslohn steuerfrei stellen. Für diese Freistellung werden wir eine Unter- und Obergrenze für den Bruttolohn definieren. Die Regelung wird nach 5 Jahren evaluiert. So, und ich habe das schon gesagt, da kam dann auf LinkedIn sehr schnell von auch ja namhaften Steuerinfluencern oder auch manch einer ehemaligen Bundesministerin Sätze wie Ausländer sollen weniger Steuern zahlen als Deutsche oder es handelt sich um eine Inländerdiskriminierung. Und jetzt sei mir mal an der Stelle ein persönliches Wort gestattet, das ist so ein pauschales Rumgeholze, mit dem ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Und ich glaube, dass die Überlegung verdient es, ein bisschen substanzieller betrachtet zu werden. Und das soll heute Ziel der Übung sein.
Genau. Also wir kennen diese begünstigten Steuerregime ja vor allem aus Italien hat er ja was eingeführt. Die Franzosen haben es jetzt gerade nachgemacht, auch die Engländer und Portugiesen, wo ich hier gerade bin, kennen die begünstigte Besteuerung von unter verschiedenen Bedingungen für Leute, die sich neu in einem Land ansiedeln. Das geht nicht unbedingt nach der Staatsangehörigkeit. Also da ist vielleicht auch nochmal die Frage, gilt das eigentlich für Ausländer, also nicht für Staatsangehörige oder nur für Leute, die nicht bereits in Deutschland steuerlich ansässig waren. Aber der Hintergrund scheint ja zu sein, dass man dazu kommt, dass das deutsche Besteuerungsniveau zu hoch ist im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. Wieso wird an der Stelle nicht eine generelle Anpassung des Steuertarifs diskutiert?
Also wir setzen uns ja nachdrücklich dafür ein, dass wir auch wirklich ein faireres, ein gerechteres und eine leistungsgerechtere Einkommensbesteuerung kriegen. Wir haben jetzt die und wollen ja auch mit dem Jahressteuergesetz 2, die kalte Progression, das zweite Mal jetzt in dieser Legislatur vollständig ausgleichen, also nicht nur den Grundfreibetrag erhöhen, sondern auch an der Tarifschraube was tun, damit wir sagen, der Staat bereichert sich nicht an der kalten Progression. Wir schauen, dass wenigstens die Leistungsgerechtigkeit im Steuerrecht erhalten wird. Dass wir noch mehr tun würden und gerne tun würden, ist, glaube ich, jetzt aus Sicht des Ministeriums, aus FDP-Sicht, gar keine Frage. Aber wir haben ja viel mitbekommen, auch in den letzten Wochen und Monaten, dass eine Reduzierung der Einnahmenseite auch immer was mit der Ausgabenseite macht. Wir müssen ja auch Einnahmen und Ausgaben in Einklang bringen. Dementsprechend ist es halt momentan sehr schwierig, eine generelle Steuerreform zu machen. Auch dafür braucht man Mehrheiten im Bundestag. Auch das muss man ja ein Stück weit mitdenken, vorher Mehrheiten in der Koalition. Deswegen kleine Schritte, Ausgleich der kalten Progression für alle. Es ist uns auch gelungen, muss man an der Stelle sagen, die Steuern-Abquartenquote ein Stück weit gleichzuhalten, sogar ein kleines Stück zu verbessern. Und es bleibt natürlich unser Ziel, dass wir hier auch eine solide Finanzpolitik kriegen, aber auch eine leistungsgerechte Steuerpolitik. Und wir fangen mit einer anderen Sache jetzt dann hoffentlich nebenbegleitend an. Das haben Sie ja auch gerade schon angesprochen. Das deutsche Steuerrecht ist ja nicht nur im OECD-Vergleich zu hoch, der Steuersatz, sondern auch ein Stück weit, glaube ich, zu kompliziert. Und das ist vielleicht jetzt die Schraube, die wir erstmal angehen, dass wir es ein Stück weit auch vereinfachen wollen.
Es sollen Fachkräfte nach Deutschland kommen. An welche Fachkräfte denkt man dann? Österreich hat es sehr schmal gemacht. Dort geht es um Wissenschaftler und Forscher. In Portugal sind es insbesondere Tech-Leute, die man dort anziehen möchte. Ist der Begriff Fachkräfte weit zu verstehen? Also nicht nur hochspezialisierte Tech-Leute, sondern auch Pflegekräfte und ähnliche Personen?
Also wir würden ihn weiter fassen, sag ich jetzt mal, als das jetzt Österreich getan hat. In dem Sinne, weil es fehlen ja, wenn wir diskutieren, auf allen Ebenen eigentlich Fachkräfte oder in allen Branchen Fachkräfte in dem Sinne. Und wir haben ja mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz den ersten Schritt getan. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal schauen, es kommen noch nicht so viele, wie wir gerne hätten. Woran kann es denn auch liegen? Und da hilft ja manchmal auch der Blick ins europäische Ausland. Sie haben es ja gerade erwähnt, auch mal zu gucken, was andere machen. Und dementsprechend, glaube ich, ist das jetzt auch mal eine gute Chance, was Neues auch auszuprobieren.
Ist das, Frau Hesse, ist das manchmal, wenn man dann so diese Reaktion, diese ersten Reaktionen der politischen Konkurrenz oder auch von, vielleicht ja auch gar nicht aus der Politik, sondern auch aus den Printmedien bekommt, ist das dann manchmal deprimierend? Weil das ist ja schon auch irgendwie mal ein Vorschlag, der es irgendwie wert ist, mal betrachtet zu werden. Und wenn dann in unmittelbarer Reaktion als allererstes dieser niedergemacht wird, ist das dann eigentlich auch ein bisschen deprimierend manchmal?
Also es war schon ein wenig deprimierend, sage ich jetzt in dem Punkt, weil ich hatte den Eindruck, wir diskutieren noch gar nicht die inhaltliche Dimension dieses Vorschlages, sondern wir gehen sofort in eine Neiddebatte hinein, in eine große Neiddebatte. Und ich glaube, das können wir uns in dem Punkt auch gar nicht leisten. Wir wissen alle, dass wir qualifizierte Zuwanderung brauchen. Die brauchen wir für unsere Sozialsysteme, die brauchen wir aber auch für unser Bruttoinlandsprodukt. Weil wenn du gerade mit Unternehmen auch sprichst und fragst, wo denn eigentlich die limitierenden Faktoren sind, ist einer, der ganz weit oben steht, das ist jetzt von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich, aber er kommt immer relativ weit oben, ist, wir haben zu wenig Arbeitskräfte.
Ja. Weder am Wetter noch an der Sprache können wir in Deutschland besonders schnell was machen. Das darf man dabei auch nicht vergessen.
Aber ich wollte sagen, also vielleicht sind das ja auch gerade Faktoren, die neben den steuerlichen Anreizen hinzukommen, ne? Und das eine sind natürlich die Fachkräfte, das andere sind aber auch, ich sag mal, der Blick auf die Unternehmensbesteuerung, auf die wir heute keinen Fokus setzen. Aber auch hier hat man ja gemerkt, dass sich Deutschland nicht besonders leicht tut, wenn es um die Einführung von Präferenzregimen geht. Ne? Auch das ist ja ein Faktor, warum Unternehmen sagen, ich investiere in Deutschland oder ich werde hier unternehmerisch tätig. Dazu brauche ich einerseits die Fachkräfte, aber andererseits, wenn ich irgendwas Tolles entwickle und das kann ich irgendwo auf der Welt mit 0 oder 10 oder 15% besteuern, jetzt ja mittlerweile, je nachdem, oder mit über 30%, hat das natürlich auch einen Ausfluss. Die Frage ist, ne, wie fängt man oder wie, was haben Sie vor, wie dieses Thema zu platzieren ist, um das auch bei den sozialen Medien, ich sag mal, mit dieser Diskussion über Artikel 3, gleichzeitig passt das ins System, ein bisschen einzufangen und den Bürgern verständlich zu machen.
Also es ist eine schwierige Diskussion, wie wir festgestellt haben. Und wir sind jetzt ja auch mal so weit, dass wir auch festgestellt haben, wir müssen auch noch die überzeugen, für die wir es eigentlich tun wollen. Sprich, wir müssen auch noch ein Stück weit die Unternehmen überzeugen, die jetzt ja auch noch nicht so flächendeckend begeistert von diesem Vorschlag waren. Also dementsprechend ist da noch viel Überzeugungsarbeit dabei. Es ist ein Baustein, den wir uns vorstellen können, der funktionieren könnte. Er soll ja auch evaluiert werden. Also es soll jetzt auch erstmal was sein, was man mal testet. In dem Sinn, also was eigentlich fast gar nicht zusammengeht, Steuerrecht und Innovation in diesem Sinne, dass man auch mal sagt, man macht mal neue Maßnahmen, man macht mal mutige Maßnahmen. Und es kann ja nur ein Baustein sein. Frau Attenburg, Sie haben es gesagt, wir haben zu hohe Unternehmenssteuern, wir haben ein zu komplexes Steuerrecht, wir haben zu lange Dauern bei Betriebsprüfungen, bei Ähnlichem. Also die Baustelleliste im Steuerrecht ist groß. Deswegen haben wir auch unter anderem die Expertenkommission einberufen.
Schon als diese dieses Begleitschreiben zur Pressekonferenz veröffentlicht wurde, wussten ja scheinbar einige, dass es gibt ja keinen Gesetzesvorschlag, ja. Es ist eine Idee, die in diesem Papier steht. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Aber schon jetzt wussten einige, dass es insbesondere Ausländer sein sollen, die in den Genuss dieser, ich nenne die jetzt mal Präferenzregelung für die Arbeitsaufnahme in Deutschland, kommen sollen. Ich habe dann irgendwie darüber nachgedacht und habe gedacht, wo stellen wir denn eigentlich im deutschen Einkommenssteuerrecht auf die Staatsbürgerschaft ab? Also das findet ja eigentlich fast nie statt, es sei denn als letzte Option in der Tiebreaker-Rule oder sowas. Ja, aber ansonsten geht es um Ansässigkeit. Insoweit war für mich relativ schnell klar, und das dann sogar auch vor dem Hintergrund von Artikel 3 Grundgesetz, das kann doch nur für alle Fachkräfte gelten. Und ich habe dann irgendwie, weil das war auch wieder, da habe ich so einen Kommentar verfasst, also der Arzt, ja, der aus Österreich zurück nach Rosenheim kommt, ja, und der deutscher Staatsbürger ist und dann auch wieder in Bayern lebt, Sie müssen jetzt dieses bayerische Beispiel machen, weil ja Frau Hesse in Bayern ansässig ist, ja, der kann doch wohl auch oder könnte doch wohl auch in den Genuss dieser Regelung kommen. Das ist eine Fachkraft, die aus dem Ausland ins Inland kommt, und das ist doch aber ganz prägnantes Beispiel dafür, dass es nicht um die Staatsbürgerschaft geht, sondern dass es allein um die Arbeitsaufnahme einer Person aus dem Ausland gehen kann, oder?
Also wir sind ja, Sie haben es ja gerade gesagt, das ist jetzt ein Punkt von 49 in diesem Papier drin stehend, die auch noch nicht ausformuliert sind. Auch die Fragen werden wir uns in vielen Sachen nochmal stellen müssen. Aber Zweck der Regelung, Herr Holle, Sie haben es ja gerade gesagt, ist es, dass wir mehr Arbeitskräfte nach Deutschland kommen. Das ist ja auch einer der Schwerpunkte in dem 49-Punkte-Papier, zu gucken, wie kann man den Arbeitsanreiz stärken. Und da ist es, und Sie haben es gesagt, Ansässigkeit, 180-Tage-Regel und was wir alles kennen, in dem Sinn, wann in Deutschland besteuert wird. Und darum geht es ja, dass wir mehr Arbeitskräfte wieder nach Deutschland holen, die jetzt da noch nicht sind. Ich sehe jetzt aber auch schon, wenn ich mir so überlege, ich weiß jetzt schon, welche Diskussion ich jetzt nach diesem Podcast führen werde, um alle die sich jetzt abmelden, nach Österreich gehen und sich dann wieder zurückmelden, damit sie 30% Steuerrabatt kriegen. Sollten wir die Regelung so aufstellen, kann ich an der Stelle sagen, werden wir natürlich den Missbrauch schon mitbedenken.
Ja, das ist ja jetzt, ich sag mal, da muss man ja jetzt nicht besonders innovativ sein, da kann man ja sagen, derjenige muss wenigstens 3 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein, ja. Und vielleicht noch, jetzt müssen wir nochmal zurückschrauben in einem Podcast mit Steffi Beinhardt, keine Rückkehrabsicht gehabt haben, ja, um da nochmal die Brücke zum 6 HStG zu schlagen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so kompliziert, ja.
Also ich sag mal, in den anderen Ländern, Italien und Frankreich, ist es, glaube ich, so, dass man 7 oder 8 Jahre der jeweilige Steuerbürger sein durfte, um dann diese Bevorzugung in Anspruch zu nehmen. Ich sag mal, wenn jemand wirklich 7 Jahre nach Österreich zieht und dann wiederkommt, dann hat es ja fast schon wieder verdient, dass er dann auch die Ermäßigung in Anspruch nehmen kann. Ne?
Und vielleicht nochmal ein Zusatzgedanke. Jeder, der dort käme, ja, führt zu mehr Steueraufkommen in Deutschland. Der nimmt niemandem was weg. Ja, der bringt zusätzliches Steuersubstrat nach Deutschland. Ja, und
das ist mein Satz auch immer dazu, dass ich sage, die kommen, kommen ja zusätzlich. Und selbst wenn die 30% weniger Steuern zahlen sollten, so wie jetzt der Vorschlag aussieht, haben wir immer noch 70 für den Staat dazu gewonnen.
Ja. Merkt man nicht, wenn man darüber diskutiert. Es gibt gar nicht, außer natürlich diese Neidfrage, wie kann das sein, dass da 2 am Förderband stehen und der eine zahlt 30% weniger Steuern. Da kann man natürlich eine gefühlte Ungerechtigkeit drin erkennen, ja. Aber es ist nun mal eine Idee, wie man zusätzliche Fachkräfte bekommen kann. Aber darüber hinaus gibt's ja, also ich sehe keine Argumente, die jetzt dagegen sprechen würden, ja.
Und ich glaube, man muss diese Debatte auch ein bisschen von dem reinen Steuersatz und den Vergleich zwischen den beiden Leuten am Förderband ein bisschen wegziehen. Also jemand, der wegzieht, den Mut aufbringt, in ein neues Land zu ziehen, in eine neue Stadt zu ziehen und sich darauf einzulassen. Ich habe es ja auch jetzt ein paar Mal gemacht, ja, und im Erwachsenenalter, es wird nicht unbedingt leichter, sich in einer neuen Umgebung einzufühlen. Und gerade wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist, ist Deutschland ein Abenteuer. Ne? Also das habe ich von vielen Freunden, die andere Nationalitäten haben, die nach Deutschland gezogen sind. Das ist teilweise richtig schwierig bei uns, sich allein schon auf einer Behörde zurechtzufinden. Bei uns passiert unglaublich viel noch nicht digital. Also das sind alles Zusatzfaktoren. Also der Steuersatz ist ein Baustein in dem Gesamtpaket, Fachkräfte nach Deutschland zu bringen.
Er ist ja auch ein Stück weit, sag ich jetzt mal, in dem Sinne noch begründbar. Frau Altburg hat es ja auch gesagt, du hast ja auch deutlich andere Aufwendungen, auch andere Mehrkosten nochmal zu dem Thema dazu. Selbst wenn dir der neue Arbeitgeber den Umzug zahlt, aber es sind ja auch viele andere Sachen dabei. Du musst dich eingewöhnen, du musst ganz andere Sachen nochmal machen, du musst für die, die mitgehen, Sprachkurse etc. finden, weil es ist ja so, du kommst mit Englisch zwar weit, aber in Deutschland nicht immer überall gut durch, sagen wir es mal so.
Und ich wollte sagen, der Vergleich hinkt etwas, aber dahinter steckt wahrscheinlich derselbe Gedanke. Der Verpflegungsmehraufwand für 3 Monate, den ich bekomme, hat ja auch letztlich den Gedanken, ja, ich bin woanders und kenne die Restaurants nicht habe dadurch irgendwie mehr.
Das ist ja schön. Wir haben genauso ein bisschen ja auch schon Parallelen, wo man sagt, man gibt ja auch anderen manchmal eine Begünstigung, dass es uns passieren kann, um jetzt nochmal das blöde Beispiel zu nehmen, dass halt 2 am Band stehen und der eine weniger Steuern zahlt als der andere, haben wir ja, sagen wir mal, ganz selten. Wir werden ganz selten den Fall finden, wo 2 am Band stehen und genau die gleichen Steuern zahlen.
Man muss ja auch sagen, dass der Zeitrahmen recht, falls jetzt nach dem Papier recht groß gewählt ist, 3 Jahre. Also in Italien gibt es dann dieses Präferenzregime für, ich glaube, 10 Jahre oder 15 Jahre. Also das ist schon mal ein ganz anderer Zeitraum.
Selbst in Hochsteuerland Frankreich sind das 8 Jahre. Aber was ganz spannend ist an der Stelle, sind natürlich dann auch so, ich sag mal, Secondary Effects. Ne? Also wenn ich dann offensichtlich eine internationale Person bin, ich sag mal, unser deutscher 50d Absatz 8 und Absatz 9, ne? Wenn ich dann in so einem Regime bin, steuert dann auf einmal jemand anders nach auf irgendwelche Einkünfte, die ich habe. Das ist natürlich was man bei der Debatte auch noch berücksichtigen muss. Nicht, dass am Ende Deutschland zwar 30% weniger hat, aber der andere Staat vielleicht die Steuern noch erhebt.
Wir sind jetzt hier zu dem Entschluss gekommen, dass das doch gar keine schlechte Idee ist. Frau Hesse, wie ist denn der Zeitplan für die Umsetzung?
Also der Zeitplan für die Umsetzung ist jetzt, dass wir jetzt hier die Sommerpause nutzen, die parlamentarische Sommerpause, und in den Ministerien die Gesetze schreiben, die in diesem 49-Punkte-Papier mit drin sind. Das ist jetzt ein Punkt, den wir uns natürlich auf die Fahnen schreiben. Wir versuchen jetzt mal gerade die Regelungen auch intern jetzt nochmal abzustimmen. Wir haben ja gesagt, es sind noch ein paar Fragen auch offen. Wann genau, wie machen wir die Regelungen? Und die dann wahrscheinlich in einem großen Paket ins Kabinett zu bringen und dann in der Sommerpause in laufende Gesetzgebungsverfahren, nach der Sommerpause in laufende Gesetzgebungsverfahren mit einzuspeisen.
Also die Idee ist schon, das noch in diesem Jahr irgendwie in Gesetzgebung zu kippen, ob das dann in diesem Jahr abgeschlossen
ist.
Okay, okay. Da hat man also, jetzt muss ich über Deutschland-Tempo, ja, das auch in der steuerlichen Gesetzgebung kommen wir jetzt zum Deutschland-Tempo.
Ich verkneife mir jetzt jeglichen Kommentar.
Ja, finde ich in Ordnung. Jetzt wollen wir nochmal übergehen zu den beiden Expertenkommissionen, weil ich sag mal, sowohl bürgernahe Einkommenssteuer als auch Unternehmenssteuern hätten es verdient gehabt, dazu eigene Folgen zu machen und am liebsten natürlich auch noch mit Ihnen, Frau Hesse, aber das werden wir zeitlich nicht schaffen und wir wollen Sie auch nicht mehr in Anspruch nehmen, als Sie uns Zeit schenken können. Trotzdem müssen wir ein bisschen was dazu fragen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das noch nicht geschafft zu lesen, aber ich habe zumindest mal vereinfachte Unternehmenssteuern durchgeblättert. Da sind ja viele Überlegungen drin, die ich glaube, bei denjenigen, die in Unternehmen tätig sind oder eben ja auch in der Wissenschaft oder auch in der Beratung, so war ja auch im Wesentlichen diese Kommission besetzt, unheimlich gut ankommen. Nämlich, wir haben, glaube ich, in der letzten Folge über den neuen 1-ASCG gesprochen und Unternehmensfinanzierung, wenn ich mich richtig erinnere, steht da sinngemäß drin, also die Regelung könnte man doch wieder abschaffen. Ja? Und auch Missbrauchsvermeidungsvorschriften, die wir natürlich gerade mit Blick auf internationales Unternehmenssteuerrecht kennen, glaube ich, da findet sich eher der Hinweis, weniger ist in dem Zusammenhang mehr. Da entsteht natürlich beim Leser, wenn man es denn gelesen hat vollständig, eine gewisse Hoffnung. Ja, zumindest mal, dass eine Sprachlosigkeit durchbrochen wird. Weil wenn wir ehrlich sind, hat das ja in den letzten 10 Jahren, hatte man ja nie die Chance, ernsthaft über Strukturreform im Steuerrecht zu sprechen. Wir haben natürlich viele Veränderungen im Steuerrecht erfahren, aber im Wesentlichen ja mit einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Kann das wirklich auch in dieser Legislaturperiode noch zu einer, ja, zu Strukturveränderung bei der Unternehmensbesteuerung und auch bei der bürgernahen Einkommenssteuer führen? Das ist ja schon ein großer Wurf, den man sich dann vornehmen würde.
Es ist ein bisschen die Glaskugel, sage ich jetzt an der Stelle, um schon mal alles ein Stück weit wegzunehmen. Wir haben es vorher an anderen Stellen schon gehabt. Es braucht verschiedenste Mehrheiten, um auch Strukturreformen zu haben. Aber wir haben ja deswegen auch genau den Weg gewählt, dass wir unabhängige Experten angesetzt haben und gerade bei der vereinfachten Unternehmenssteuerung, also wirklich diese Mischung aus Unternehmensvertretern, aus Menschen aus der Praxis, aber auch aus Wissenschaft, die das damit begleitet hat, auch mit vielen anderen Sachen. Professor Schön hat die hervorragend geleitet, muss man jetzt an dieser Stelle auch einfach sagen, mit tollen Zuarbeiten. Ich glaube, wir werden die Vorschläge, und das sind ja viele, wenn Sie die ganzen 200 Seiten mal gelesen haben, es sind ja viele, wir haben 4 Themenkomplexe, jetzt auch über den Sommer im Haus prüfen, also im BMF prüfen und dann wahrscheinlich so Päckchen schon packen, also Sachen, die auch sehr schnell umsetzbar sind. Da denke ich gerade auch an die Arbeitsgruppe von Professor Schanz, die sich ja viel mit Digitalisierung und Bürokratieabbau beschäftigt hat, wo man sagen kann, das sind vielleicht auch Sachen, die man schnell macht, neudeutsch low-hanging fruits, wo du einfach sagst, da kriegst du auch schnell einen breiten Konsens hin. Weil wenn ich jetzt vorhin immer gesagt habe, man muss Mehrheiten organisieren, ich darf ja immer nicht vergessen, im Steuerrecht habe ich ja noch eine zweite Kammer, die mir auch viel Freude macht in vieler, vieler Hinsicht. Wir brauchen ja auch die Mehrheit des Bundesrates, weil die ja auch die Steuerverwaltung dann haben. Also wo du sagst, das sind Sachen, wo auch jeder sagt auf der ersten Seite positiv. Dann werden wir Päckchen haben, die wir, glaube ich, mittelfristig schon jetzt auch umsetzen können. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr, aber zumindest Anfang nächsten Jahres noch in der Gesetzgebung mitpacken können, wo du sagen kannst, da sind auch Sachen drin, die eigentlich wirklich gut sind. Es werden jetzt auch Sachen drin sein, bin ich mir jetzt auch sicher, wo auch die Steuerverwaltung, also auch mein Haus sagt, ist ja eine nette Idee, aber da würden wir uns natürlich dann auch nochmal an dieses Aber setzen müssen und auch nochmal schauen können, was kann man denn davon nachsteuern, was kann man umsetzen. Ich persönlich finde alles, was ich schon gehört und gelesen habe, und ich habe auch noch nicht alle 200 Seiten bis aufs letzte Komma durchgearbeitet, das gebe ich auch zu, vielleicht so viel zur Sommerlektüre, ich werde die beiden Berichte natürlich mitnehmen, aber da dann auch nochmal schauen, wie dann auch daraus Praxisgeschichten sein können. Also Optionsmodelle in die andere Richtung ist ja ein großer Punkt aus der Kommission von Herrn Henrichs, also aus dem Arbeitskreis von Herrn Henrichs, wo man auch mal gucken kann, wie kann man das denn angehen? Kann man das schneller umsetzen? Braucht es da auch mehr Vorlauf in der Verwaltung? Weil in die eine Richtung optieren ist vielleicht einfacher als in die andere Richtung optieren, wo du nochmal andere Sachen denken musst. Aber da sind ja auch Vorschläge drin, wie kann ich die Option in die Körperschaftsteuer schon mal verbessern? Also auch da zu gucken, das ist ja dann auch einfach. Also wir werden jetzt dann A mal bewerten und B dann wahrscheinlich auch in diese 3 Stufen ein Stück weit abstreiten. Und dann wollen wir natürlich Mitstreiter suchen, auch zusammen mit der Kommission, die dann auch die Vorschläge unterstützen werden.
Ja, also eine Möglichkeit vom 34a in die Option zu bekommen, ohne große Mehrbelastung und den 34a zu streichen, hätte doch schon mal einen gewissen Charme. Meine Vermutung wäre, wenn Sie diese Seiten lesen, dieser Expertenkommission, dass Sie als FDP-Vertreterin vieles von dem, was dort drin steht, ganz charmant finden. Haben Sie vielleicht schon Rückmeldungen von Ihren Koalitionspartnern, wie vielleicht dort dieses Papier oder diese beiden Papiere aufgenommen wurden?
Also hatte ich jetzt in dem Sinne wirklich noch nicht, liegt aber jetzt auch daran, ich bin jetzt also nicht so ganz nervös, weil wir ja die Berichte nach dem offiziellen Beginn der Sommerpause vorgestellt haben und wir sie ja auch immer, Spaß muss jetzt wieder sein, als Sommerlektüre empfohlen haben. Also ich glaube, mit den Kollegen werde ich mich dann nach der Sommerpause auch intensiv dazu auseinandersetzen. Ich werde auch mal die Expertenkommission, die haben es auch angeboten, auch mit in ein, also ihre Ergebnisse selber auch nochmal vorstellen, weil ich auch gar nicht möchte, dass die Expertenkommission so ein FDP-Label kriegt. Das ist eine unabhängige Expertenkommission und die dürfen auch ihre Ergebnisse mit unserer Unterstützung, aber auch unabhängig vermarkten.
Wenn wir Sie schon mal hier haben, müssen wir jetzt mal fragen, so ein Termin für die Veröffentlichung. Jetzt sagen Sie, naja, das ist ja sozusagen nach dem Beginn der politischen Sommerpause. Ist das dann mit Absicht gewählt oder ist das so, dass man sagt, Mensch, wann hat denn Herr Schön und Herr Mellinghoff gemeinsam Zeit oder wie entsteht sowas? Und dass es dieser Termin ist, steckt da eine Botschaft dahinter oder ein Ziel, dass es vielleicht nicht gleich alles politisch zerredet wird oder?
Wir haben manchmal schon so die Art, uns Verschwörungstheorien zu geben. Ne? Also manches ist viel einfacher, als es dann eigentlich ist. Die Expertenkommission sind ja im September, Oktober 2023 gestartet und hatten so das Ziel Sommer 2024. Also es war uns schon klar, das wird Ende Juni, Anfang Juli. dann sollten diese Berichte, ich habe es ja auch in der öffentlichen Veranstaltung gesagt, deswegen kann ich es ja hier auch sagen, sollten ja ursprünglich mal 100 Seiten haben. Wir haben jetzt schon ja vorhin gesagt, wir sind bei beiden da deutlich drüber hinaus ins Verdoppeln gegangen. Dementsprechend hat natürlich auch die Zeit etwas länger gedauert. Und dann ist es der 12. Juli wirklich geworden, aus dem Grund, weil die meisten, unter anderem auch mein Finanzminister oder unser aller Finanzminister, am 12. Juli ein Zeitfenster gefunden hat. Und dass es genau der geworden ist, hatte jetzt weniger was mit Sommerpause oder Ähnlichem zu tun, sondern einmal mit der Fertigstellung der Berichte, die ja auch momentan noch in der Vorfassung da liegen. Also die müssen noch über den Sommer nochmal im Lektorat gelesen werden. Da wird es vielleicht nochmal das eine oder andere Kommasetzung oder Ähnliches geben, das dann vielleicht nochmal verändert werden muss. Und dann einfach, wie sie fertig geworden sind und wie alle Zeit hatten, damit wir auch eine gute presseöffentliche Übergabe hinbekommen haben.
Spannend. Sehr spannend.
Und ich gehe auch davon aus, das muss ich auch immer noch sagen, dass nicht alle meiner Kollegen am Tag der letzten Sitzung oder mit dem Tag der letzten Sitzung des Deutschen Bundestages alle Deutschland fluchtartig verlassen. Also ich glaube, der eine oder andere ist durchaus noch im Lande und kann sich damit jetzt auch beschäftigen.
Nein, die machen natürlich durch den Wahlkreis Fahrradtouren, das ist ja keine Frage.
Was ich also als Unternehmensvertreter dazu noch sagen kann, ist, da haben es natürlich auch noch nicht alle gelesen, aber die Wahrnehmung, die ich habe, ist, alle hoffen darauf und auf diese Expertenkommission im ersten Schritt jetzt den Bericht, dass jetzt wirklich mal eine große Reform kommt, die steht seit Jahren an. Und ich glaube, also alle Unternehmensvertreter und dann auch über alle politischen Landschaften hinweg und Färbungen wollen das Thema unterstützen und unterstützen auch so gut sie können. Also da weiß ich auch, läuft im Hintergrund jetzt auch schon das so die ersten Gespräche erstmal zu erläutern, was steckt drin, und im zweiten Schritt tatsächlich auch schon nachzudenken, wie unterstützen wir jetzt diesen Reformprozess.
Also es wäre auch wichtig, weil ich glaube, wir wissen alle, dass wir in Deutschland gerade im Unternehmenssteuerrecht dringlichst Reformbedarf haben.
Ich glaube, wir finden da ganz schnell Einigkeit zu. Aber am Ende werden ja Steuern erhoben, um damit Einnahmen zu generieren. Und das ist dann meistens der Stein im Schuh, weil trotz aller Reformüberlegungen ist es ja doch oft so, dass auch viele davon im Zweifel mit Mindereinnahmen verbunden wären. Ja, wenn ich eine Missbrauchsverhinderungsvorschrift abbaue, dann mag es einige Fälle geben, die eben dann weniger Steuern zahlen würden. Und das bietet natürlich politisches Sprengpotenzial, weil da kommt dann die Gerechtigkeitsdebatte ins Spiel und dadurch werden dann gute Vorschläge manchmal irgendwie zerredet.
Obwohl das ja auch kurz gesprungen ist, ne? Also ich meine, es geht ja um die Attraktivität des Standorts und lieber erhebe ich von vielen wenig Steuern als von wenig die gleiche Steuer, die sich nicht bewegt, ne? Und ich sag mal, eine Entschlackung des deutschen Steuerrechts und eine Erweiterung der Bemessungsgrundlage und dafür die Sätze runter und die Sachen einfach ein bisschen unternehmensfreundlicher zu machen, um eben gerade diese Agilität zu gewährleisten. Ich glaube, das ist unstreitig ein Ziel.
Also ich glaube, da sind wir uns wirklich alle einig, da muss was passieren. Und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, das war jetzt der Hinweis, den ich gerade schon hatte, ich wäre ja schon froh, wenn wir Steuern nur zur Einnahmenerzielung nehmen würden und nicht immer noch meinen müssten, wir müssten da ganz tolle Lenkungswirkungen damit erzielen. Und Verhaltenssteuern etc., das ist ja auch schon ein Punkt, warum unser Steuerrecht so besonders komplex ist in vielen Sachen. Der zweite Punkt ist, und das haben wir auch der Expertenkommission mitgegeben, ist ja auch, es ist ja nicht die, sagt das mal Professor Schön so, es war ja die mittlere Flughöhe, die wir ausgerufen haben. Also nicht die ganz grundsätzliche Änderung im System, ein ganz neues System, sondern einfach eine Reformierung innerhalb des Systems. Und darum, glaube ich, kann man da auch schon was umsetzen. Und wir haben ja gerade auch mit der internationalen Mindestbesteuerung jetzt auch eine Regelung geschaffen, wo man auch wirklich mal gucken kann. Und damit hat sich ja auch Professor Hai beschäftigt. Was braucht man denn da noch nebenher an weiteren Missbrauchsregelungen, die aus den BEPS-Prozessen gekommen sind, wenn wir jetzt ja eh schon mal die Mindestbesteuerung haben? Also ich finde, da kann man schon einiges finden.
Ach, Frau Hesse, Mensch, da wird das Herz bei unseren Hörern aufgehen, wenn die das hören. Ja, da wird, glaube ich, die Hoffnung groß sein. Hoffnung, Matthias, leitet über zu unserem nächsten Thema, glaube ich, oder?
Und nur ganz kurz, ein Zombie kommt irgendwie wieder, gefühlt, der schon weg war. Die Meldepflicht für nationale Steuergestaltungen, wo es ja auch schon viel Kritik gab, die im Wachstumschancengesetz zunächst drin war und dann im Vermittlungsverfahren wieder rausgeflogen ist. Jetzt ist die Regelung wieder drin, mit der Besonderheit, dass nun, wenn es kommen sollte, das BMF das Startdatum festlegen kann. Vielleicht dazu zwei, drei Worte, Frau Hessel. Ich glaube, viele haben sich dachten erst, das ist eine NGO.
Also Sie merken schon, wie ich Luft hole und mir jetzt freundlich überlege, wie ich jetzt aus der Nummer wieder rauskomme. Wir haben Sie im Koalitionsvertrag drinstehen. Wir haben Sie in das Jahressteuergesetz hineingeschrieben, nein, das Wachstumschancengesetz hineingeschrieben, weil wir Umsetzung Koalitionsvertrag hatten. Es ist im Vermittlungsausschuss wieder rausgekommen und mir war eigentlich auch klar, dass wir in dieser Legislatur dafür keine Mehrheit bekommen. Es gibt andere in der Bundesregierung, die das anders sehen. Weiß nicht, ob die andere Erkenntnisse haben, sage ich vorsichtig. Deswegen war sie in unserem ursprünglichen Entwurf auch nicht enthalten. Sie ist jetzt enthalten und wir werden sehen, was aus der Anzeigepflicht wird. Mehr Orakel kann ich gar nicht sein.
Das ist ja aber immerhin eine sehr ehrliche Antwort. Und insoweit besteht also bei uns die Hoffnung, dass die Mehrheit im Bundesrat ihre Meinung scheinbar nicht verändert in dieser Sache. Das ist jetzt, wäre ja auch ungewöhnlich innerhalb von kurzer Frist. Aber politisch ist ja vieles denkbar, insbesondere mit Blick darauf, was man sonst so anbietet. Ganz nach Margaret Thatcher, I want my money back. Nicht zu vergessen, glaube ich, ist an der Stelle auch, dass ja auch noch Landtagswahlen in Deutschland stattfinden. Und ob das dazu führen wird, dass solche Überlegungen dann eher eine Mehrheit finden, ich habe momentan meine erheblichen Zweifel. Wahrscheinlich wird Frau Hessel diese teilen. Jetzt müssen wir mal auf die Uhr schauen, weil wir Ihnen nicht zu viel Zeit stehlen wollten. Ich habe hier noch so...
Wir werden das früher. Nee, ja. Sie müssen ja gerade nicht irgendwo hinfliegen.
Ja. Ja, wir nehmen ja nicht auf Mallorca auf. Zumindest keiner von uns. Abschlussfrage. Ja, Frau Hessel, wenn man Sie so hört bei Vorträgen, dann kriegt man das Gefühl, dass Sie tatsächlich das Steuerrecht verändern wollen und auch davon überzeugt sind, dass das erforderlich ist. Ja, ich glaube, das ist unstreitig und da gibt es, glaube ich, viele, die das, und Sie gehen ja auch raus zu vielen Veranstaltungen und werben dafür. Ja, wenn man jetzt zurückblickt auf die aktuelle Koalition, jetzt sind ja, glaube ich, fast, ja noch nicht ganz, aber bald 3 Jahre um, dann muss man, glaube ich, feststellen, dass mit Blick auf das Unternehmenssteuerrecht jetzt nicht so viel passiert ist. Das war auch nicht abzusehen mit Blick auf den Koalitionsvertrag, wenn man ehrlich ist, nicht? So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Ist das dann nicht trotzdem so ein Stückchen frustrierend, wenn man eigentlich eine klare Vision hat, aber nicht dahin kommt, wo man hin will?
Das ist, sag jetzt mal, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Vielleicht fange ich einfach mal mit Max Weber an in dem Sinne, wo man weiß, dass auch die Bretter dick sind und dass du halt kontinuierlich bohren musst. Wenn ich mir denke, was eigentlich schon gelungen ist, auch in den 3 Jahren, wo ich die 4 Jahre vorher mir auch gedacht hatte, da passiert nichts. Also es gab ja schon ein paar kleine Meilensteine, aber Meilensteine. Mitarbeiterkapitalbeteiligung haben wir einen Durchbruch erzielt. Da ist was nach vorne gegangen. Wir haben mehr im Steuerrecht erreicht, was in dem Koalitionsvertrag drinsteht. Vollständigen Ausgleich der kalten Progression in dem Sinne. Wir hatten auch nochmal die AFA ja am Anfang verlängert, die degressive AFA. Wir haben jetzt bei den Verlustvorträgen, die stehen auch nicht drin, im Wachstumschancengesetz was erreicht. Also es sind schon Hoffnungsschimmer, dass was passiert. Es bleibt noch genug zu tun für mindestens eine nächste Legislatur, sage ich mal ganz vorsichtig, wo du dann auch in dem Koalitionsvertrag vielleicht auch am Anfang ein Stück weit mehr sagst. Du hast auch in dieser Regierung ja auch gesehen, dass wir den Koalitionsvertrag im Dezember unterschrieben haben. Dann kam der 24.2. und plötzlich musst du alles auch nochmal ganz neu bewerten. In dem Punkt auch immer schwierig. Aber es ist das Bohren dicker Bretter und ich habe noch einen guten Bohrer, ich brauche nur noch ein bisschen Geduld.
Das ist schön zu merken, dass die Motivation und die Energie nicht verloren gegangen ist. Das klingt doch gut. So, Veröffentlichungen machen wir heute nicht, weil was sollten wir dazu auch machen? Es ist ja alles schon veröffentlicht. Und
wir haben ja schon Literaturhinweise gegeben.
Kann man downloaden auf der Webseite des BMF und muss man nichts Zusätzliches lesen. Insofern machen wir weiter mit den Schlussfragen.
Ja, die erste Schlussfrage, die bezieht sich wie ganz oft bei uns, ich fange einfach an, Bayern oder Berlin?
Franken.
Ja. Dann mache ich weiter mit Legislative oder Exekutive.
Für mich eigentlich Legislative.
Aha, okay. Interessant.
Die dritte Frage ist dann entscheidend. Anwenden von Steuergesetzen und oder Entwerfen und Verabschieden von Steuergesetzen?
Also ich bin ja in die Legislative gekommen, weil ich das Anwenden der verabschiedenden Steuergesetze so schwierig fand. Dementsprechend tue ich mir da jetzt wirklich schwer. Also ich liebe Steuerrecht von beiden Seiten.
War das tatsächlich die Motivation, in die Politik zu gehen, weil Sie gesagt haben, das, was ich tagtäglich in der Praxis sehe, das kann so nicht bleiben?
Also es war ein Stück weit die Motivation, dass ich in den Bundestag gewechselt bin. Also ich war ja, wir haben es ja vorhin lange gehört, von 2008 bis 2013 im Bayerischen Landtag. Dann ist ja die FDP in den außerparlamentarischen Bildungsurlaub gegangen und ich zurück in die Kanzlei und habe also festgestellt, dass sich 5 Jahre das Steuerrecht nicht zum Besseren entwickelt hat. Und das war dann schon die Motivation zu sagen, also wenn ich jetzt nochmal in der Politik weitermache und mich da nochmal engagiere, dann aber auch auf einer Ebene, wo Steuergesetze gemacht werden. Und das ist die Bundesebene.
Das hat ja schon mal ganz gut geklappt.
Sind auch die Steuergesetze. Wie gesagt, das Brett ist noch dick. Ich gebe es ja zu.
Obwohl es natürlich ein bisschen schmerzhaft ist, wenn man mit einer guten Idee vorstößt und dann geht die dreimal durch die Runde und am Ende kommt was raus, was so ungefähr in die Richtung geht, aber eigentlich nicht mehr genau das verkörpert, was man sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Ne?
Das ist das Wesen unserer parlamentarischen Parteiendemokratie.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Hessel, dass Sie heute da waren und uns einen Einblick gewährt haben. An unsere lieben Zuhörer, wir freuen uns wie immer über Feedback und weitere Themenvorschläge. Vielleicht hat Ihnen so ein kleiner politischer Einblick ja auch gut gefallen, dass wir vielleicht auch uns die Arbeiten der Expertenkommission einmal näher anschauen oder doch wieder ein technischeres Thema nehmen. Themenvorschläge auf jeden Fall gerne an textquartett@nwb.de und damit eine schöne Sommerpause an alle.
Vielen Dank für Ihre Zeitweise.
Vielen Dank. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.